Liebe Gemeinde, ich möchte auch ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst aussprechen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ilse wird ja in 2 Wochen dann hier ihren Vortrag bringen zum Jubiläumsfrauentag. Für heute hatte sie schon andere Verpflichtungen angenommen, bin relativ kurzfristig eingesprungen für diesen Gottesdienst. Es ist aber einfach schön, hier zu sein. Ja, sind wir Heilige? Das ist die große Frage, die heute über unsere Predigt stehen wird. Sind wir Heilige? Gestern hatten wir ja das Fest aller Heiligen. Und jemand hat mal gesagt, wenn man zu Allerheiligen Geburtstag hat, dann kann man fast nur Pastor werden. Bei mir hat es jedenfalls gestimmt, dass es so war. Und ich habe schon viele liebe Grüße heute Morgen bekommen. Und ich habe auch Grüße ganz offiziell von der Gemeinde, von Caroline bekommen. Herzlichen Dank für alles. Ja, sind wir Heilige? Die Frage ist irgendwie gar nicht so angenehm. Wenn man so hört, Micha, den Wochenspruch, denkt man sich, ja, das ist so bescheiden. Das will Gott von uns, eben nur das. So ein paar Dinge, die wirklich so ganz elementar sind und wo wir sagen, ja, damit können wir leben. Das können wir erfüllen, diese Erwartung. Aber bevor ich weitergehe, noch den Text für heute. Es ist aus 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5 und 9 bis 10. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ihr seid das von Gott erwählte Volk, eine heilige Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Sind wir Heilige, eine heilige Priesterschaft? Können wir diesen großen Titel überhaupt tragen? Ist uns nicht zu schwer? Wo immer die römisch-katholische Frömmigkeit die Lebenswelt prägt, so wie auch hier in Bayern, kennt man den Feiertag aller Heiligen am 1. November. Man geht auf die Friedhöfe und pflegt die Gräber, zündet Kerzen an und stellt Blumen auf. Der Tag ist den vielen Christen und Christinnen geweiht, die der katholischen Kirche als Heilige gelten, aber keinen eigenen Ehrentag im Jahr bekommen haben. Und manche mögen es wissen, es ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, von der Kirche als Heilige akzeptiert, aufgenommen zu werden. Da wird geprüft und gebohrt und das Leben durchleuchtet und wird geschaut, ob ein Wunder im Umfeld dieser Person geschehen ist und so manches andere. Tja, und da fragen wir uns, sind wir auch Heilige? Wir spüren an allen Ecken und Enden unsere Unvollkommenheit und sind eigentlich ganz froh, dass nur Gott allein unser Leben auf Herz und Nieren überprüft. Gott ist heilig, Jesus ist heilig, er ist der Heiland, der Heilige, Heilende, und er ist der, der uns heiligt durch seine Hingabe am Kreuz. Er macht uns heilig in den Augen Gottes, auch über alle Bruchstellen und alle Defizite hinweg, die wir weiterhin an uns tragen. Ja, ich denke, wir sind gern Geheiligte, aber nicht so gern Heilige. Ich möchte einfach Mensch sein, werden viele von uns sagen. Ein Christ, der ganz ehrlich damit umgeht, dass er Fehler macht und versagt. Das passt zu mir. Aber Heilige, im Alltagsjargon kennen wir ja die Bezeichnung, ich weiß nicht, ob sie hier auch gängig ist, in Österreich gibt's das, ein komischer Heiliger. Meine Mutter war Wienerin und wenn sie das ausgesprochen hat über irgendjemanden aus der Umgebung, hat es anders geklungen, als so ein komischer Heiliger. Das hat man ausdrücklich so ausgesprochen, um das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Es sind verschrobene Gestalten, eigenbrötlerisch, humorlos und bigott. So wollen wir sicher nicht sein. Wir möchten normal sein, menschlich. Aber die Bibel lässt nicht locker. Die Bibel lässt uns nicht so schnell vom Haken. Sie besteht darauf, ihr seid Heilige. An vielen Stellen ist das die ganz normale Bezeichnung für uns Christinnen und Christen. Nirgendwo sagt das Neue Testament, eigentlich solltet ihr Heilige sein. Aber verstehen wir dann, wenn es so ist, was mit heilig eigentlich gemeint ist? Der Text, den wir eingangs gelesen haben, beschreibt in einem bestimmten Vers, nämlich in Vers 9, ziemlich punktgenau das, was heilig von seinen biblischen Ursprüngen her bedeutet. Ich zitiere diesen Vers hier noch einmal nach der um größtmögliche Nähe zum Urtext bemühten Elberfelder Bibel. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Hier kann man rauslesen, heilig heißt von seinen Ursprüngen her, vom Hebräisch, von den hebräischen Ursprüngen her, dem Bereich, dem Lebensraum zugehörig, der in besonderer Weise für Gott und für den Gottesdienst reserviert ist. Es hat also mehr zu tun, dass etwas für einen bestimmten Zweck reserviert ist. In den detaillierten Vorschriften für die Priester im alten Israel wird festgelegt, was zu Gott gehört und in seinen Dienst verwendet wird, darf nicht mehr für banale Alltags- und Allerweltsgeschäfte herhalten. Ob es nun ein Wassergefäß ist, mit dem man im Gottesdienst Wasser bringt und ausschüttet als Opfer, oder eine Kohlenschaufel, mit der man das Feuer am Räucheraltar zusammengeschaufelt hat, ein Tisch oder ein Gewand. An sich normale alltägliche Dinge, aber wenn sie für den Gottesdienst verwendet wurden, dann sind sie heilig. Also noch einmal, heilig heißt für Gott bereitgestellt, für seinen Dienst, für seine Verwendung reserviert. Und wenn wir das jetzt auf diesen Begriff heilige Menschen übertragen, heißt es nicht in erster Linie Menschen, die ihre Makellosigkeit zur Schau tragen oder die so tun, wie wenn sie nie Fehler machen würden, sondern es heißt, heilig sind Menschen, sind eine Gemeinschaft, die ihr Leben zur Ehre Gottes leben wollen und sagen, ich möchte, dass mein Leben Gott zur Verfügung stellt. Was immer ich mache, im Beruf, im Alltag, wo immer, sogar in der U-Bahn, ich möchte, dass Gott mein Leben gebraucht, dass er damit in dieser Welt arbeitet, Menschen begegnet, alles auch durch mich und durch Gott sei Dank auch viele, viele andere Menschen. Das ist diese eine Aussage. Heilig heißt für Gott reserviert. Die zweite Aussage steckt im Vers 9, da lese ich weiter. Da heißt es nämlich, ihr seid alles das, königliches Priestertum, heilige Nation, Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Tugenden übersetzt Elberfelder, möglichst wortwörtlich aus dem Griechischen. Gemeint ist natürlich die Großtaten, die großmütigen Taten Gottes zu unserem Wohl. Aber was hier klar wird, das steckt in diesem Darum. Heilige präsentieren sich nicht selbst vor den Augen der Welt wie auf einem Laufsteg der frommen Eitelkeiten, sondern was die Heiligen tun, weist immer von innen weg. Gottes heiliges Volk zeigt, wie Menschen, die zu Gottes Volk gehören, zeigen wie mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf den hin, auf den wirklich alles ankommt. Auf Gott. Auf Gott und auf seinen Christus. Unser gesamtes Dasein als christliche Gemeinden, als Christenheit und als Einzelne in der Welt, soll der Welt verkündigen, wer dieser Gott unseres Heils ist. Und was seine großen Taten sind, was das Wunderbare ist, das er an uns getan hat. Und auch das steckt noch drinnen, was sind denn diese wunderbaren Taten, diese großen Taten? Es wird in einem Nachsatz verpackt, sodass man sehr bewusst sich das auch nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Ich lese es noch einmal. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Das ist die große Tat Gottes. Und es ist für mich so spürbar, zu schmecken. Er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hatte. Und Licht war für mich einfach ein Heilmittel. Und bis heute kann mich Licht berauschen, vor allem dann auch im Herbst. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man dann in der Natur draußen ist und dieses warme, intensive Licht leuchtet, es ist einfach etwas heilsam. Danke, gleich mal ein bisschen mehr Licht. Dankeschön, fühle ich mich gleich besser. Dass doch diese, wie ein Heilmittel. Und das jetzt als Bild dafür, dass Gott uns aus der Gottferne, aus der Verlorenheit, wo wir einfach uns selbst überlassen waren, hineingezogen hat in den Raum, wo er selbst ist. Wo er selbst prägt, mit seinem Leben, mit seiner Wärme, mit seiner Vergebung und Versöhnung. Das ist die große Tat, die Wohltat Gottes, auf die die Christenheit und jeder von uns hinzeigt, hinweist. Dafür sind wir Heilige und nicht für nichts anderes. Dafür sind wir reserviert. So hat uns Vers 9 schon ziemlich gut geholfen, eine verbogene Vorstellung von heilig wieder zurechtzubiegen, im biblischen Sinn zurechtzubiegen. Aber wir gehen noch einmal zu den ersten Versen zurück. Kommt zu ihm, zu Christus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, den Gott selbst aber auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Zu ihm kommen. Zu ihm kommen. Damit beginnt alles, was nachher gesagt wird. Zu ihm kommend. Da beginnt diese Lebensbewegung, in die Gott uns hineinzieht, in Jesus Christus. Dass wir zu Christus kommen, als dem Grundstein, der gelegt ist. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, den Gott selbst aber auserwählt hat. Und dann heißt es, zu diesem lebendigen Stein kommt und wenn ihr euch auf ihn aufbaut, wie Bausteine, werdet ihr eben, baut ihr mit als lebendige Bausteine. Im Wortbild vom lebendigen Stein, das Wortbild vom lebendigen Stein ist in sich ein Widerspruch. Aber wenn so in der Bibel uns so ein Bild, ein Symbol, ein Vergleich entgegentritt, wo der eigentlich zum Bersten gefüllt ist, auch mit Gegensätzen, die darinnen sind, so wie bei Paulus zum Beispiel ein lebendiges Opfer, auch Gegensätze, die in ein Symbol, Wortsymbol gedrängt werden, dann muss man ganz genau hinschauen, denn dann heißt es, hier will jemand ein Bild finden für eine Wirklichkeit, die noch größer ist als das Bild. Und das will gesagt sein. Der Stein steht für Festigkeit und Unveränderlichkeit, für Tragfähigkeit und Verlässlichkeit, aber nicht unbedingt im alltäglichen Sinn für Lebendigkeit. Ein Stein, der sich plötzlich zu bewegen anfängt, denken wir, ups, da habe ich wohl irgendein Tier geweckt, das wie ein Stein am Rücken aussieht. Aber was gesagt werden will, ist natürlich wunderbar. Jesus Christus ist das Fundament, das unveränderlich, unerschütterlich fest ist. Jesus Christus ist der Fels unseres Heils, das Fundament unseres Heils. Da schwimmt nichts weg, da verwackelt nichts. Darauf können wir bauen. Aber wenn wir auf ihn bauen, dann dringt Leben in uns ein. Und hier ist das Bild gesprengt, wir merken es. Aber das muss man zu Jesus als dem Grundstein unseres Lebens sagen, dass er eben nicht nur eine starre Festigkeit gibt, sondern dass er uns aus Leben, Lebenskraft aufsaugen lässt. Die Erfahrung des Geliebtseins, die Erfahrung, dass uns vergeben ist, dass wir mit Gott versöhnt sind, alles das saugen wir quasi aus dem lebendigen Stein und werden selber zu lebendigen Steinen. Und dann heißt es, lasst euch selbst auferbauen als lebendige Steine und dann verändert sich das Bild noch einmal. Dann heißt es, lasst euch zu einer Priesterschaft machen. Das heißt, in diesem lebendigen Tempel sind dann wir auch Priester. Also die Arbeit tun, die Gott gefällt, die Arbeit zur Ehre Gottes. Und da heißt es, dass wir Geist, dass wir Opfer darbringen, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat und die sich auf Christus gründen. Was sind jetzt die Opfer, die nicht materiell, sondern geistlich sind, die vor Gott wohl annehmbar, angenehm sind, wie es in verschiedenen Übersetzungen heißt, die einfach für Gott angenehm sind, die ihm Freude bereiten? Was sind solche Opfergaben? Petrus selbst sagt nichts Näheres dazu. Er überlässt es dann auch so unseren biblischen Assoziationen herumzudenken und sagen, ah ja, das. Mir selber sind folgende Dinge dazu eingefallen zum geistlichen Opfer. Hebräer 13, 15. Lasst uns nun durch ihn, durch Jesus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich halte das für einen sehr wichtigen Aspekt in unserer Zeit, Gott zu loben. Wir müssen das eben nicht auf komische Art machen, aber dass wir Menschen sind, die erkennen und gerne anerkennen und sich daran freuen, dass über uns dieser große, allmächtige Gott ist. Dass nicht der und die, die sich zu Göttern machen in dieser Welt, Gott sind, sondern Gott. Es ist ein unglaublich heilsames, gesundmachendes an diesem Gott loben in einer Welt, die krank wird und krank ist an sich selber und an ihrer Selbstgefälligkeit. Gleich im Anschluss noch so ein Aspekt der geistlichen Gaben. Hebräer 13, 16. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Es gibt ja diesen verächtlichen Ausdruck im öffentlichen Diskurs, der heißt Gutmenschen. Man spricht von Gutmenschen. Einfach so naive Menschen, die halt immer Gutes tun wollen. Aber das ist nicht naiv. Zu dem müssen wir stehen. Es ist nicht naiv, diesen Altruismus, diese zweite Herz zu haben, in unseren Wunsch, in unsere Sehnsucht nach Lebensglück und Erfüllung, immer auch die anderen mit einzubeziehen, immer die anderen auch mitzunehmen, soweit uns das möglich ist. Durch unsere politische Meinung, aber auch durch unser Verhalten im Alltag. Auch das sind Opfer, die Gott gefallen. Ganz grundlegend bringt es natürlich wieder Paulus, der immer so das Ganze im Blick hat. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und da sagt er im Ganzen aus, wenn er von Leibern spricht, meint er natürlich nicht unsere Körper, sondern unsere ganz konkrete, leibhaftige Existenz. Unsere Augen, die Menschen sehen, unsere Ohren, die hinhören, unsere Hände, die zupacken, unsere Füße, die wohin gehen. Das meint Paulus, diese ganze leibhaftige Existenz, die sollen ein lebendiges Opfer an Gott sein. Gott will uns nicht halb tot, das habe ich schon mehrmals hier gesagt. Gott will nicht Menschen, die sich vor lauter Religiosität halb tot machen, sondern Menschen, die lebendig sind und diese Lust in sich haben, für Gott da zu sein. Das meint Paulus. Auch das ist eben ein geistliches Opfer, so wie 1. Petrus 2 es anspricht. Ja, in der Weise sind wir Heilige. Und ich habe das Gefühl, allmählich wird uns dieser Begriff Heilige sogar ein bisschen sympathisch, weniger unsympathisch. Und dann habe ich mich aber gerade in der letzten Vorbereitungsphase dieser Predigt noch einmal gefragt, was heißt denn heilig sein in der ganz aktuellen Situation, in all den aufkochenden Emotionen, Ängsten und Aggressionen? Und da ist mir vom Frühjahr noch ein Vers eingefallen, den ich in dem Zusammenhang schon einmal gebracht habe. Jesaja 8, 12 und 13, wo der Prophet zum Volk spricht im Namen Gottes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Heilig sein heißt zwar nicht komisch sein, es heißt aber doch anders sein. Diesen Luxus müssen wir uns unbedingt gönnen, anders zu sein. Nicht das Übliche. Wir sollen nicht einfach so reagieren und denken, wie das im negativen Sinn eben üblich ist, sondern aus unserer Gottverbundenheit sollen wir anders sein, anders reagieren, anders denken, reden und handeln. Die große Zeit der Verschwörungstheorien ist ja vergangen, aber noch trennen diese Gedanken auch ganze christlichen Gemeinschaften. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber Christen, die mit jeder Unke unken und in jede Besorgtheit und Angst einstimmen, die jede Verschwörungstheorie aufschnappen und verstärken, haben noch nicht in ihre Berufung hineingefunden, so wie es Jesaja sagt. Dass er sagt, verschwört euch mit Gott. Und aus dieser Verschwörung heraus, tut einfach Gutes. Ehrt Gott und tut den Menschen Gutes. Heilige heute in dieser Zeit heißt Menschen der Wahrhaftigkeit sein. Die Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist heute ein Spielgeld geworden, für beliebig. Wir sollen Menschen sein, die wahrhaftig sind, auf deren Wort man sich verlassen kann. Wir sollen Menschen der Hoffnung sein, und das ist nicht leicht in dieser Zeit, aber wir sollen gefestigt sein in der Gewissheit, dass Gott der Herr ist und dass die Zukunft der Welt in Gottes Hand liegt, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Diese Festigkeit brauchen wir alle und brauchen sie vor allem auch für unsere jungen Menschen. Ich bin immer wieder erschüttert zu hören, wie viele psychische Probleme auftreten, auch bei jungen Menschen, weil es ist ja unfassbar, was an Bedrohungsszenarien für die Zukunft heute besonders auch auf junge Menschen zukommt. Und denen ein Mensch Mutmacher zu sein, und hinzuweisen auf die Hoffnung, das ist eine ganz große Berufung, die wir sogar als Alte, ja, ich sag nur, als Alte haben können. Wir sollen Menschen sein, die dafür stehen, dass nicht Lüge und Egomanie das Geschick dieser Welt bestimmen, sondern Gott. Und diesem Gott dienen wir auch, was immer, wie immer die Menschheit oder die Leitenden, Leute, die ihm laut sind, Mitmenschlichkeit und Güte und Teilen eben verstehen. Liebe Heilige hier in der Holzstraße, liebe Heilige, fassen wir den Mut, heilig zu sein. Nicht komisch, aber anders. Für Gott reserviert, in allem, was wir tun. Freizeit, in fröhlichem Feiern, im Beruf, der Ausbildung, in unseren Lebenszielen. Einfach zu sagen, ich gehöre Gott und er soll alles, was mich ausmacht, gebrauchen. Amen.
Im Gebet treten wir vor dich, um vor dich zu bringen, was uns beschäftigt, im kleinen persönlichen, aber auch im großen mit Blick auf unsere Umgebung und in die Welt. Wenn wir sehen, was los ist in dieser Welt mit allen Konflikten, mit allem Kummer, mit allen Sorgen. Wir bitten dich, Herr, dass du in diese Welt kommst, dass du dort Wirkung zeigst, wo es notwendig ist, um diejenigen, die Entscheidungen in diesem irdischen Leben treffen, auch im Positiven beeinflusst werden. Vieles können wir gar nicht in Worte fassen. Vieles tragen wir im Herzen mit uns rum.
Und ihr seid das von Gott erwählte Volk. Wir gehören dazu, jeder von uns. Wir sind das Volk von Gottes, das Gottes Eigentum ist, um seine großen Taten zu verkündigen und zu verkörpern. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.